SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit der Schauspielerin Juliane Köhler. Hollywood hat sie aufgewirbelt mit Emmy und Jaguar, Nirgendwo in Afrika, Der Untergang. Kinder hat sie glücklich gemacht mit Pünktchen und Anton. Sie hat es spannend gemacht Anfang des Jahres in der ARD-Serie Haus aus Glas. Und demnächst ist sie im Kino mit Sonnenplätze. Und seit Jahren der Ruhepol im Kölner Tatort als Polizeipsychologin Lydia Rosenberg. Frau Köhler, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, hallo.
Und ich hoffe ja jedes Mal, dass Sie im Tatort dann doch wieder mit Kommissar Max Ballauf zusammenkommen. Ist aber nicht, oder?
Das hoffe ich eben auch. Und ich habe da keinen Einfluss drauf, leider. Die Autoren, die diese Bücher schreiben, die halten sich immer sehr bedeckt. Aber ich finde auch, dass es jetzt mal langsam wieder Zeit wird.
Absolut. Sie sind die Frau, die sich zuerst beruflich ja um Kommissar Max Ballauf kümmert, dann was mit ihm anfängt. Und im Moment ist es eher so eine gute Freundschaft.
Genau, ja. Und er hat sich ja wirklich mal verliebt, das erste Mal. So nach langen Jahren wieder in jemand anders, aber das hat ja nicht geklappt.
Ja, und ich hatte auch beim Gucken das Gefühl, nee, das mit Ihnen war besser.
Fand ich auch.
Wenn Sie da auch schon der Meinung sind.
Ja. Ja.
Seit 2009 sind Sie ja da im Team, so seit 15 Jahren. Wie ist das, wenn man sich dann so, ich glaube, das ist einmal im Jahr, oder? Dass Sie einen Kölner Tatort drehen und dann zusammenkommen?
Ja, einmal im Jahr höchstens, glaube ich. Ja, eben. Aber wie gesagt, das sind die Autoren, die das schreiben. Und das ist halt auch wichtig, dass die Zuschauer immer wieder hoffen können. Also er ist ja so ein bisschen der ewige Single. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so eine richtige Beziehung mit ihm, das wird nicht klappen, schätze ich mal.
Aber es ist dann wirklich auch immer eine andere Regie, ein anderes Drehbuch.
Ja, also die wechseln auf jeden Fall, ja.
Ist es trotzdem sowas wie eine familiäre Atmosphäre, wenn man sich immer wieder sieht?
Ja, total. Also ich bin da wahnsinnig gerne. Ich fühle mich unglaublich wohl da bei denen in Köln. Und es ist sehr schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann kommen darf. Aber eben, wie gesagt, ich muss abwarten.
Warum eigentlich als Wahlmünchnerin, die Sie ja sind, im Kölner Tatort? Ich meine, Bartitsch und Leitmeier ermitteln bei Ihnen um die Ecke.
Ja, das ist nicht meine Entscheidung. Außerdem, ich finde Köln toll. Also ich bin froh, dass ich immer mal wieder nach Köln reisen kann. Das ist so der einzige Grund, dass ich in Köln bin. Das ist schon schön.
Der neueste Film jetzt kommt ins Kino, Sonnenplätze. Da geht es um die völlig verkorkste Familie Maibaum und sie spielen die Mutter Sibylle. Und irgendwann sagt jemand von außen, nicht einer aus der Familie, ihr solltet euch alle mal einen guten Therapeuten suchen. Ich habe bei dem Satz direkt genickt. Da hat er recht.
Mhm.
Diese Familie braucht einen.
Ja, absolut. Also das ist eine dysfunktionale Familie, würde ich mal sagen. Aber es ist sehr komplex. Also die halten eigentlich alle zusammen, finde ich. Man merkt es auch am Ende vom Film, dass die doch noch miteinander kommunizieren können. Aber es ist eigentlich ein Künstlerhaushalt. Der Vater ist Autor, die Mutter ist Verlegerin und die Tochter will endlich ihr eigenes Buch schreiben. Und der Sohn soll ein Klaviergenie werden. Und ja, die Mutter hat sich aber bereits, die haben sich bereits getrennt, die Eltern. Die Mutter hat einen neuen Freund. Es sind 5 Familienmitglieder, die sich dann irgendwann mal auf Lanzarote in einem gemeinsamen Ferienhaus treffen. Und dann eskaliert die Situation.
Und es ist ja anfangs so, die Beziehung Mutter-Tochter, die Tochter heißt Sam, Sie nennen sie aber immer sehr förmlich Samuela, die ist schwierig.
Ja, also die Tochter ist so eine von denen, die nicht gleich was auf die Reihe kriegt, sage ich mal. Und als Mutter ist die Sibylle eben sehr streng und hat einen Anspruch an ihre Kinder und hat einen hohen Anspruch, glaube ich auch. Und dass die Tochter da eben so viele Jahre rummacht und an ihrem Roman so lange schreibt und nicht richtig was auf die Reihe kriegt, das macht die Mutter, glaube ich, ein bisschen nervös. Und die Beziehung ist nicht so richtig toll zwischen den beiden. Trotzdem merkt man später im Laufe des Filmes, dass sie eine große Nähe haben und dass die Mutter sie sehr liebt und die Tochter auch die Mutter. Und das ist eigentlich das Tolle an dem Film, finde ich, weil es ist überhaupt niemals platt. Also man kriegt ganz viele Facetten mit und merkt dann aber im Laufe des Films, dass da ganz viel Liebe ist und Zuneigung und dass die einfach nicht anders können.
Aber es ist schon auch schräg. Also der Ex-Mann und ja der Vater, also der Jo, ehemaliger Bestseller-Autor, der sitzt zum Beispiel in diesem Ferienhaus auf Lanzarote, schreibt an seinen Memoiren auf einer Schreibmaschine, die keine Vokale mehr hat.
Mhm.
Ja, aber er kommt irgendwie klar.
Das ist ein toller Einfall, finde ich, ja.
Wie war das zu drehen auf Lanzarote, also auf dieser Vulkaninsel?
Ja, die Insel ist wirklich keine typische Urlaubsinsel, für mich jedenfalls. Sie ist sehr, sehr karg, sehr dunkel, schwarz. Der Boden ist verbrannt, der Strand ist schwarz, die Vulkane liegen still. Es ist nicht unbedingt hübsch, aber es passt total zu dem Film. Also das war auch die erste Idee der beiden Autoren, dass die gesagt haben, wo kann diese Familie, wo kann diese Geschichte stattfinden? Und dann haben die gleich gesagt, das muss eine Insel sein und das muss Lanzarote sein. Und das passt wahnsinnig gut. Es ist so karg und so ernüchternd teilweise. Für mich als Urlauber wäre das jetzt nichts.
Und dann fällt da so eine ganze Filmmannschaft ein.
Genau, und das war eine logistische Hochleistung, weil das ist ja ein Debütfilm und die junge Firma Maverick, die haben eben alles dafür getan, dass dieser Film so richtig gut aussieht. Das Budget war aber sehr, sehr niedrig. Das heißt, sie mussten alles da mit Lastwagen hinkarren und dann mit der Fähre rüber, oder die Möbel haben sie sich dann zum Teil von den Airbnb-Wohnungen genommen, die sie für uns angemietet hatten, weil sie mussten das Haus ja so ausstatten, dass es so aussieht, als würde man da schon seit 30 Jahren drin wohnen. Und das ist ja bekanntlicherweise in diesen Häusern nicht so. Das sind dann so IKEA-Einrichtungen. Und das haben die einfach so fantastisch gemacht, mit so viel Aufwand, so viel Herzblut und so viel Liebe und Engagement. Also ich bin total begeistert von dieser jungen Truppe.
Der Roman der Tochter heißt ja auch Verbrannte Erde. Oder den Roman, den sie rausbringen möchte. Das passt ja dann auch so zu Lanzarote, zu dieser Landschaft.
Ja, total. Und die Tochter, die ist eben, also ich sag mal, die ist später, wird die so stark und so, weil sie sich gegen ihren Vater, der ja ein sehr egozentrischer oder ein sehr schwieriger Mann ist, dass die sich dann später gegen den so durchsetzt im Film, das ist einfach ein ganz großer Moment und das ist dann toll. Dann wird plötzlich diese Tochter, die von der Mutter erst immer so, ja, so von oben herab belächelt wird, die wird plötzlich so stark und kriegt eine Stärke, die die Mutter eigentlich nie hat.
Sonnenplätze, jetzt im Kino, Haus aus Glas, die Serie Anfang des Jahres ja im ersten. Also beides so Familien mit einem Knacks. Ja. Sie als die Mutter, die sich aber auch gern mal einen Joint reinzieht, habe ich gesehen in beiden Produktionen.
Ja, ist das nicht verrückt? Das ist wirklich Zufall. Aber mich interessieren diese Charaktere sehr, weil die so vielschichtig sind. Es ist nicht eine Mutter, die eigentlich nur die Funktion erfüllt, jetzt die ihre Kinder zu nerven oder irgendwie, also es beschränkt sich nicht nur auf die Funktion, sondern es ist eine ganz komplexe eigene Figur auch, diese Mutter, die nämlich eine Freiheit sucht, die eine Unabhängigkeit sucht, die es schafft, sich von dem Mann zu lösen, das ist in beiden Filmen ähnlich, die dann ihr eigenes Leben lebt, ja, und diese Kraft dazu hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Zuschauer an dem Film toll finden, weil sie sich damit identifizieren können und weil sie sagen können, ja, man kann aus so einer dysfunktionalen Familie kann man irgendwie gut rauskommen.
Familien mit diesem Elefanten im Raum, also so einem wunden Punkt, über den man vielleicht auch nicht spricht, nicht sprechen kann. Das ist auch, wenn ich das richtig sehe, für Sie persönlich ein Thema. Sie als Kind mit Ihren Eltern.
Genau, das, also meine Eltern sind Kriegskinder gewesen und da war die Kommunikation nicht, das war nicht üblich. Also auch so Psychoanalyse oder Therapie oder sowas, ne, das war alles verpönt. Ne? Man ging nicht zum Psychiater, das war dann gleich Irrenhaus. Und und meine Eltern haben auch nicht diese Empathie, ne, die ich total für wichtig halte, dass man die seinen Kindern gegenüber entgegenbringt. Das haben meine Eltern nicht so geschafft. Wir waren ein relativ unterkühlter Haushalt.
Dabei, wenn man dann erstmal so liest, Mutter Lehrerin, Vater Leiter eines Puppentheaters, eines Marionettentheaters, da denkt man, ja, für Kinder ideal.
Das denkt man, genau, aber das ist nicht so. Mein Vater war Künstler und hat seine Kunst gelebt, aber ganz allein. Also der hat seine Familie jetzt nicht einbezogen. Ich habe dieses Marionettentheater wirklich nur so von außen gesehen als Kind und konnte ab und an mal zugeschaut. Aber ich wurde nicht wirklich einbezogen. Das war nicht, das war in den 60er Jahren nicht üblich.
Und Sie haben dann für sich gesagt, ich mache das anders später, wenn ich Kinder habe. Sie haben zwei Töchter, mittlerweile erwachsen. Wie anders haben Sie es gemacht?
Ja, ich habe so das Gegenteil, glaube ich, gemacht.
Geknuddelt.
Genau. Ja, total. Also, nee, wir haben wirklich, also ich habe natürlich auch meinen Beruf gelebt, das muss ich sagen. Und es war auch echt schwer. Das war ein Riesenspagat zwischen Beruf und Mutter. weil ich war ja natürlich durch meine Dreherei und auch die Theaterarbeit war ich natürlich viel weg. Also im Theater, das weiß man ja, das ist abends. Das heißt, wenn so kleine Kinder dann ins Bett gehen wollen, muss die Mutter los, ne, ins Theater. Und das ist schon auch hart gewesen für die Kinder. Oder mal wochenlang in Afrika gedreht oder in Norwegen gedreht. Und dann war ich auch oft nicht da. Und die Kinder haben sich auch am Anfang natürlich beschwert. Und ich hatte auch ein sauschlechtes Gewissen, das gebe ich alles zu. Aber ich habe denen versucht, es immer wieder zu erklären. Und wir haben viel geredet und wir haben viel Nähe gehabt in der Zeit, wo ich da war. Und jetzt ist es einfach so, dass meine Kinder das schätzen, dass ich meinen Beruf gelebt habe und dass ich eigentlich ihnen was vorgelebt habe, was sie jetzt direkt, also mir nachleben, nämlich dass man das tun muss, was man tun will, ja, und dass man seiner Leidenschaft folgen muss und dass man den Beruf ergreifen muss, den man wirklich machen will, ja. Und dass man nur so glücklich wird. Und das machen meine Töchter jetzt auch und ich bin da enorm stolz auf die.
Sie waren ein schüchternes Kind. In Kassel sind Sie auf die Waldorfschule gegangen. War das auch die Schulform, die Sie dann wirklich, gerettet ist ein großes Wort, aber die Sie gepusht hat, wo Sie sich gut entwickeln konnten?
Ja, das muss ich so sagen, das habe ich wirklich so in Erinnerung. Also in der Schule wurde ich als sehr schüchternes Kind, wurde ich eben da so genommen, wie ich war. Also ich wurde einfach so akzeptiert. Es wurde von mir nicht erwartet, dass ich jetzt anders bin oder Sachen mache, die ich nicht machen wollte oder so. Die Waldorfschule hat dort mir wirklich gut getan. Also diese Lehre von Rudolf Steiner zu sagen, man muss das Kind als Ganzes betrachten und einfach so sehen, wie es ist und es so nehmen, wie es ist. Und wenn es schreiben lernt, lernt es schreiben. Und wenn es später schreiben lernt, dann lernt es halt später schreiben. Man kriegte ja auch keine Noten, man wurde nie gestresst. Und das war für mich wahnsinnig wichtig.
Aber wenn man so zurückhaltend ist, so schüchtern, woher kommt dann der Wunsch, hey, hier bin ich, ich gehe auf die Bühne?
Also das so bin ich eben gar nicht. Also deswegen bin ich ja auch an allen Schauspielschulaufnahmeprüfungen durchgerasselt, weil ich genau da dieses Hey, hier bin ich nicht machen konnte. Ich wollte eigentlich mich annähern an Figuren und das war schon immer so meine Leidenschaft gewesen und es ist auch heute noch das Schönste für mich, mich so einer Figur über viele Wochen, Monate, Jahre anzunähern und alles, was diese Figur ausmacht, zu lernen, zu erfahren, die Psychologie, der Hintergrund, die Geschichte, alles, das ist eine ruhige, das ist eine Arbeit, die passiert im Hintergrund. Da muss man nicht sagen, hey, hier bin ich. Das ist wirklich, das ist ein Handwerk. Und dieses Hey, hier bin ich, das wurde gefragt bei den Schauspielschulen und das habe ich nicht geschafft. Die haben mir dann ja, also irgendwelche Leute da in diesen Schulen, wo ich durchgerasselt bin, haben mir dann gesagt, ich sollte vielleicht lieber Kindergärtnerin werden oder irgendwas anderes, aber nicht Schauspielerin.
Sie haben dann andere Wege gesucht. Ja, Sie haben Ausbildungsmöglichkeiten gefunden in München und Sie sind nach New York gegangen.
Genau.
Ausbildung Uta Hagen in deren Studio in Manhattan. Ja. $5 die Stunde und einmal im Jahr renovieren.
Genau so war es.
Ja, also Sie mussten die Schule dann streichen, oder?
Ja, also wir alle. Die Uta Hagen hat diese Schule gegründet, damals mit ihrem Mann Herbert Berghof und die war ja ein großer Star. Die hat gesagt, ich möchte nicht nur den Reichen die Möglichkeit bieten, Schauspieler zu werden in Amerika, sondern auch denen, die nicht so viel Geld haben. Darunter waren dann eben auch viele Europäer, weil das ist ja unglaublich teuer, in Amerika zu studieren. Und so waren wir eben so eine Gruppe von Leuten, die sich diese anderen Schulen nicht leisten konnten, also Juilliard oder Strasberg, und waren bei ihr. Und das kostete wirklich $5. Und dann musste man einmal im Jahr, dann machten wir das sogenannte Spring Cleanup. Dann haben wir diese ganze Schule zusammen renoviert. Und da habe ich sehr viel gelernt bei ihr, weil sie hat eben genau das mir beigebracht, das Handwerk. Dass man wirklich das, was man da tut, auch versteht. Ja, dass man nicht nur weint oder dass man nicht nur Gefühle hat, sondern dass man genau weiß, woher die kommen, wo die sind und wie viele davon und so. Also so ein bisschen wie Mathe, wie Rechnen. Muss man sich das vorstellen.
Haben Ihre Eltern das unterstützt?
So mittel. Also sie haben mir dann, sie wollten nicht, dass ich dahin fahre. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann verkaufe ich halt den Schmuck von meiner Großmutter, den ich geerbt hatte. Ist mir egal, ich will da unbedingt hin. Und dann haben sie mir beide ein bisschen Geld monatlich überwiesen. Und ich habe dann dort aber auch noch Deutsch unterrichtet an der Columbia University und habe so Studenten, die Deutsch studiert haben, habe ich dann so gecoacht.
Aber es war nicht so, dass sie wirklich den Broadway genießen konnten mit all seinen Theatern.
Nein, ich war nicht ein einziges, ich konnte mir das nicht leisten. Ich hatte wirklich kein Geld, kann man wirklich so sagen. Mein Zimmer kostete $250 und war so eine ja, so ein Raum im Keller von so einer Familie, die mir diesen Kellerraum sozusagen vermietet hatten, ohne Fenster. Und das war aber ganz toll. Also das war wirklich mitten im East Village und ich konnte aber tatsächlich mir nichts leisten. Ich war damals, das war 1986, 87, da war ich, glaube ich, eine der ersten, die in New York mit dem Fahrrad umhergefahren sind.
Guck an, Vorreiterin.
Ja. Das ist wirklich verrückt. Ja.
Aber irgendwann, 4 Filme für Hollywood, Aimé und Jaguar, Nominierung Golden Globe, Der Untergang, Nominierung bester ausländischer Film, Oscar. 2 Leben wurde aus Deutschland für den Oscar eingereicht und dann natürlich Nirgendwo in Afrika, das war er dann. Oscar, bester fremdsprachiger Film. War das so ein tolles Gefühl oder ist das ein tolles Gefühl, ja, da oben zu sein?
Ja, natürlich. Also ich bin total froh und dankbar, dass ich so oft in Hollywood war und dass ich das alles mal so kennenlernen durfte, wovon alle immer träumen.
Aber und, Sie nicht.
Ich bin generell überfordert auf so roten Teppichen und bin auch nicht jemand, ich kann mich so selber nicht so feiern und ich habe das eher so, gut, meine Kinder waren da auch alle immer dabei, weil sie eben noch ganz klein waren. Es kam halt alles auf einmal. Und deswegen war ich natürlich auch ein bisschen abgelenkt durch die Kinder. Ich habe das eine noch gestillt und so und war eben 4 oder 5 Mal in Hollywood und das war schon ganz toll. Es war sehr aufregend. Aber insgesamt haben mich diese ganzen, diese Veranstaltungen auf den roten Teppichen und diese endlos langen Treffen, also wo man sich dann halt selber so total präsentiert und so, das hat mich eher angestrengt. Ich war dann froh, als es dann wieder vorbei war.
Also das ist dann so die Zeit, wenn man einen Film bewirbt,
ja,
dass sie dann da sind und Interviews geben und sich zeigen.
Ja, genau, da muss man richtig viel machen. Also, weil wenn er für einen Auslands-Oscar nominiert ist, dann müssen ja die Amerikaner in den Film gehen. Das ist ein Gesetz, die können ihn nicht zu Hause anschauen, die müssen ins Kino gehen. Und dann können sie auch für ihn wählen oder abstimmen. Und deswegen mussten wir dann in Hollywood jeden in dieses Kino reintreiben und alles machen, was man nur irgendwie machen kann. Ja, das ist dann das ganze Programm. Schicke Kleider anziehen, auf die Empfänge gehen, mit jedem reden und den Film bewerben.
Kriegen Sie die Kleider gestellt?
Ja, die kriegt dich da alle gestellt, von Escada und Armani und...
Müssen Sie das dann anziehen, was dann vorgeschrieben ist? Also legen die Ihnen ein Kleid hin und Sie müssen dann in Pink mit Rüschen und Blumen rein oder haben Sie eine freie Wahl?
Nein, ich darf mir das aussuchen. Ich kriege vorher dann so, habe ich vorher so Prospekte bekommen und dann durfte ich da drauf tippen, was ich haben wollte. Und das war wirklich schön. Das ist eine tolle Erinnerung.
Und Sie wollten unbedingt Meryl Streep treffen und haben das gemacht.
Ja, weil die ist mein großes Vorbild. Schon immer. Ich finde die einfach so großartig, wie die spielt und wie die auch bescheiden ist in ihrem privaten Leben. Und die ist wirklich für mich die allergrößte. Und dann durfte ich die auch kennenlernen und dann war die aber so auch so amerikanisch auf diesem roten Teppich. Also so, die sind ja alle so ein bisschen im Superlativen bewegen die sich so ein bisschen, die Amis, ne, finde ich.
So ein bisschen aufgesetzt dann auch Meryl
ja,
Streep?
Es ist, ja, leider. Also ich war dann ganz enttäuscht. Also nein, die war schon total nett und das ist natürlich klar. Ich meine, die kennt mich nicht und dann hat diese eine Agentin gesagt, hier ist Juliane Köhler und die will sie unbedingt mal kennenlernen und so. Und dann wusste die natürlich auch nicht, was sie sagen soll. Und diese...
Dann war das so ein Smalltalk?
Ja, es war dann total so ein Smalltalk. Aber ich meine, klar, die Amerikaner, die machen das schon, es ist schon interessant, es ist einfach so überhaupt nicht meins. Ja, dieses Superlative, diese ewige, diese übertriebene Schwärmerei, das ist toll. Ich habe das auch genossen, als ich da studiert habe in den 80ern, aber es ist für mich immer eine leichte Überforderung, weil ich gar nicht so weiß, was ich dann sagen soll.
Aber es ändert nichts daran, dass Sie als Schauspielerin immer noch großartig finden.
Ja. Nein, es ändert nichts daran. Ja.
Diese Hollywood-Zeit, Sie haben es angesprochen, fiel ja genau in die Phase, in der Ihre beiden Töchter noch klein waren. Und es gibt diese schöne Geschichte. Eine in der Grundschule sollte einen Lebenslauf schreiben, und zwar an ihren Geburtstagen entlang. Mhm. Ja, und es war immer, ich war in Hollywood im Hotel.
Ja, das stimmt. weil die halt im Januar Geburtstag hat. Und das war halt immer in der Zeit, als wir da waren. Bei den Oscars oder Golden Globes, das ist Ende Januar, Mitte, Ende Januar. ja, die war fünfmal oder viermal hintereinander, war die an ihrem Geburtstag in Hollywood und die Lehrerin hat mich dann irgendwie angesprochen drauf. Ja, weil meine Tochter hat es auch anders formuliert. Die hat gesagt, Mama war auf irgendwelchen Empfängen und Papa und ich waren im Hotel. Und das fünfmal. Das stimmt, sie war immer in so ganz tollen Hotels. Dann durfte sie im Pool schwimmen und
kein schlechtes Leben.
Die war mit Penelope Cruz und Catherine Deneuve, weil sie, habe ich ein Foto, wo sie dann im Pool war mit den beiden.
Jetzt sind die Töchter aus dem Haus und die Ältere studiert Film in Wien. Haben Sie schon mal zusammengearbeitet?
Ja, die hat einen ihrer kleinen Filme, die sie hier in München in der Filmhochschule gemacht hat, der heißt Idyll. Und das ist ein Kurzfilm, der dauert 9 Minuten und ist ein Familienfilm über die Familienidylle. Und da spielen wir alle mit. Mein Mann, ich, ihre Schwester und sie selbst. Die hat Regie geführt und hat mitgespielt. Die hatte dann immer die kleine Ausspielung auf ihrem Schoß liegen.
Und hat ihnen dann gesagt, was zu tun ist?
Ja.
Ah, verkehrte Welt.
Ja, aber das war toll. Die kann das gut.
Regie ist auch so ein Traum von Ihnen.
Ja. Ich bin auch schon dran, aber ich kann da leider noch nicht drüber sprechen. Das ist noch so ein bisschen so ein Geheimnis, aber es ist mein großer Traum, mal einen Kinofilm zu drehen als Regisseurin. Aber ich möchte nicht mitspielen. Ich möchte einfach nur eine Geschichte inszenieren.
Kann Ihre Tochter Ihnen helfen?
Ja, habe ich auch schon mal gefragt.
Und wenn Sie sagen, ich bin dran, also es ist wirklich ernsthaft, dass Sie es angehen und da wird auch was kommen, aber es ist noch zu schwammig.
Genau, ich darf es noch nicht sagen, weil das bringt Unglück. Aber es ist, es ist nicht nur ein Traum, es ist schon so ein bisschen realistisch.
Die jüngere Tochter, was macht die?
Die ist noch in ihrer Orientierungsphase, die hat gerade erst Abi gemacht und das finde ich auch total in Ordnung. Also die soll jetzt erstmal gucken, was sie machen will, die macht verschiedene Praktikas und klar, auch im Theater und so. Also die sind ja beide da so aufgewachsen, dass die das einfach gut kennen und auch gut können. Und jetzt gucke ich mal, aber ich habe selber nach dem Abi auch 1-2 Jahre nichts gemacht. Also ich finde das total in Ordnung. Und gerade bei der Generation heute, da sind wir wieder bei unserem Film Sonnenplätze, die brauchen länger, glaube ich. Die haben einfach so viel auf ihren Schultern zu tragen mit Corona und mit den ganzen Dingen, die jetzt hier so um uns herum passieren. Ich glaube, das ist anders, als es bei uns früher war.
Und vielleicht auch andere Ansprüche an das, was da kommt. Also Stichwort Work-Life-Balance.
Genau, das ist auch etwas, was ich ja nicht kenne und was die junge Generation aber wirklich durchaus kennt und auch wirklich vertritt, was ich auch richtig finde und gut finde. Und da bin ich auch neugierig, was da draus wird. Weil als Künstler war das bei uns nicht möglich. Da musste man wirklich Tag und Nacht arbeiten und wollte man auch.
Wir haben jetzt viel über Film gesprochen, auch Sonnenplätze, der jetzt ins Kino kommt, der neue Film mit Ihnen über diese verkorkste Familie Maibaum. Aber Sie verbringen eigentlich mehr Zeit im Theater. Nach New York, wo Sie ja Ihre Ausbildung gemacht haben, ging es ja weiter mit Absagen bei Ihnen, oder? Sie haben dann irgendwie zig Theater angeschrieben, keiner wollte Sie, aber nicht kleinkriegen lassen.
Ja, komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Ich hatte echt viel Glück auch. Also ich bin dann wieder überall abgelehnt worden, weil ich kein Diplom hatte von dieser Schule. Das gibt's da nicht. Und dann habe ich mich reingeschmuggelt das war der Intendant Eberhard Witt, der hatte damals ein neues Ensemble zusammengestellt für Hannover, 89. Und da habe ich von dem Termin erfahren mit dem Vorsprechen und habe mich da einfach reingeschoben. Habe gesagt, hey, ich will mal zeigen, was ich kann, was ich hier gelernt habe in New York und so. Und das fand der irgendwie witzig.
Also Sie haben das Vorsprechen erzwungen.
Ja, der hatte mir schon abgesagt und ich bin dann einfach hingefahren und habe gesagt, hey, Sie müssen jetzt mal gucken. Und dann hat der, das fand der irgendwie gut. Das fand der mutig und hat mich dann angeschaut. Und hat mich dann sofort engagiert.
Und jetzt sind Sie seit fast 40 Jahren auf der Bühne, seit fast 30 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung im Residenztheater München. Ja. So lange. Sie gehören da zum Mobiliar.
Ja, das stimmt.
Sie kennen jeden.
Ja. Ja, wirklich. Also ich fühle mich da total wohl im Residenztheater. Das ist für mich ein Zuhause. Und ich bin auch so dankbar, dass ich da bleiben konnte, so viele Jahre, weil natürlich für die Kinder das besser war. Jede Schauspielerfamilie muss ständig umziehen und die armen Kinder müssen ständig in eine neue Schule. Und das ist bei uns nicht gewesen, da bin ich schon sehr froh drüber.
Ist auch eine Seltenheit, so lange an einem Haus zu sein.
Ja, aber irgendwie ist es schön, das Publikum ist so treu und die lieben mich und ich liebe sie und ich erkenne die auch natürlich mittlerweile von oben herab runter, also von oben von der Bühne runter in den Zuschauerraum. Ich erkenne die Leute und es ist so ein vertrautes Dasein da auf dieser Bühne. Das ist einfach so richtig, richtig schön.
Theater ist ja so eine ganz andere Form. Ja, man hat das direkte Feedback, also Buhrufe, Applaus, alles ist immer sofort da.
Ja, das finde ich eben das Schöne am Theater, dass man diese Atmosphäre direkt spüren kann zwischen mir und dem Zuschauer und oder zwischen uns und den Zuschauern. Das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, was immer hin und her geht. Und da das ist die Atmosphäre, die da immer so fließt. Und die Reaktion der Zuschauer, die feuert uns wiederum an, was zu machen. Und so geht es die ganze Zeit hin und her.
Und diese Strecke an Text, die da zu lernen ist.
Ja, das ist so eine alltägliche Übung. Da gehe ich durch den englischen Garten und lerne einfach Text. Das ist wie Vokabeln lernen. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit und es macht mir auch irgendwie Spaß.
Wie gehen Sie mit Hängern um auf der Bühne?
Also am besten ist natürlich, wenn man sich selber irgendwie raushelfen kann. Aber wir haben ja auch Soufflösen. Dieser Beruf ist leider irgendwie so ein bisschen am Aussterben, weil viele die nicht mehr engagieren. Aber ich finde das ganz toll, weil eine Soufflöse ist nicht nur jemand, der Text gibt, sondern sie ist auch eine, die einen begleitet auf den Proben, ja, die einen wie so ein Coach immer da ist und auch ein Feedback geben kann und so. Und das finde ich toll. Und mittlerweile, ich habe auch schon mal ein paar Mal die Soufflöse wirklich fragen müssen. Und das ist dann aber so ein freundliches, Mensch Simone, wie geht's jetzt nochmal weiter? Und das ist okay. Also man darf sich da, glaube ich, nicht schämen, weil ich glaube, die Zuschauer, die finden das auch total in Ordnung, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Das ist ja auch menschlich.
Sie sind jetzt eine Schauspielerin mit Ende 50. Ja, im Fernsehen gibt es ja keine Ehefrauen mehr für Männer, die irgendwie älter als 35 sind. Ist es im Theater besser? Sind die Rollen spannender, komplexer?
Absolut. Also im Theater spielt das Alter im Grunde überhaupt keine Rolle. Also ich habe jetzt neulich in Münster ein Gastspiel gegeben, da habe ich nochmal Fräulein Else gespielt. Mhm. Ja, und die ist 19. Und das war wirklich toll. Also ich hatte früher, vor 30 Jahren mal Fräulein Else gespielt. Und jetzt wieder, aber anders. Also ich habe quasi sie aus der Sicht der älteren Frau gespielt und habe das quasi so ein bisschen verändert. Aber das hat so einen Spaß gemacht. Und ich bin wieder wie verwandelt gewesen in diese junge Frau. Und da ging es natürlich dann auch um dieses MeToo-Thema. Und das ist so aktuell gewesen. Und ich fand diesen Schnitzer-Text plötzlich so wahnsinnig aktuell und dachte mir wahnsinnig. Erstens ist es wurscht, wie alt man ist. Und zweitens ist es wurscht, wann der Schnitzler das geschrieben hat. Es ist einfach so heutig. Und das erlebe ich oft am Theater, dass ich Rollen spiele, die jünger sind oder älter oder Männer oder weiß nicht, also bei Lulu spielen wir Frauen ganz viele Männer und bei Was der Butler sah, spiele ich einen Psychiater, einen Mann und so. Und das ist einfach alles so egal. Ja, dann kriegt man eine andere Maske auf und ein anderes Kostüm und schon ist man verwandelt. Und
Fräulein Else würden Sie im Fernsehen nicht mehr angeboten bekommen?
Absolut nicht. Aber auch noch nicht mal, also eine Ehefrau von einem 58, also ich bin 58, eine Ehefrau von einem 58-jährigen Mann, auch das würde ich nicht mehr angeboten bekommen. Sondern die Ehefrau im deutschen Fernsehen von einem 58-jährigen Mann ist höchstens 30. So ist es.
Sie sind eine Frühaufsteherin. Das ist ungewöhnlich für Theaterleute.
Ja, deswegen habe ich auch immer Schlafmangel. Weil wenn ich spät ins Bett gehe, dann wache ich trotzdem morgens um 6:30 auf.
Sie brauchen Licht und Sonne. Das hatten Sie bei den Dreharbeiten zu Sonnenplätze, ja, auf Lanzarote. Und das haben Sie aber auf jeden Fall in Ihrer Ruine in Griechenland. Was ist das für ein Steinhaufen, den Sie da mit Ihrem Mann irgendwie schön gemacht haben?
Ja, wir haben diese Gegend entdeckt vor 6 Jahren. Das nennt sich Arkadien. Das ist auf den Peloponnesen. Das ist eine vollkommen unscheinbare, nicht besonders spektakuläre, karge Landschaft. Aber natürlich in der Nähe vom Meer. Und da haben wir diese alte Ruine gefunden, die wirklich wirklich noch ein Steinhaufen war. Und die haben wir uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren wieder aufgebaut, mit Hilfe natürlich der Menschen, die da unten für uns gearbeitet haben. Und das ist ein Paradies für mich, weil es so sehr einsam ist da und sehr einfach. Es gibt keine touristische Attraktion dort in dieser Gegend, sondern eigentlich nur pure Natur, Stille, Ruhe, Sonne, Meer und Pflanzen.
Und einen Akkuschrauber, müssen Sie noch arbeiten daran in diesem Sommer?
Ja, ganz sicher. Also, aber das macht mir wahnsinnigen Spaß. Also ich bin da jetzt diesen Sommer wieder 2 Monate und ich kann es gar nicht erwarten, da endlich zu sein. Und ich fahre da runter, ich kann da plötzlich, also diese Griechen sind für mich ein großes Vorbild, weil die haben so eine Ruhe, die haben eine Gelassenheit, die sind wahnsinnig gastfreundlich und sehr, sehr besonnen. Die machen wirklich eins nach dem anderen und die machen es dann, wenn sie es machen und nicht, wenn irgendwer anders sagt, dass sie es machen sollen. Und das finde ich toll, das nehme ich mir als Vorbild.
Nehmen Sie Ihre Yogamatte mit?
Ja, die ist schon dort.
Weil das ist ja auch was Sie so entspannt, ja, ruhig gemacht hat. Yoga.
Ja, das in kleinen Schritten sich körperlich betätigen und vorwärts zu gehen, so in ganz kleinen Schritten.
Können Sie den Kopfstand?
Ja.
Oh, ganz stolz klingen Sie da, ja?
Ja, ich bin ganz stolz.
Ja, das stimmt. Wäre ich auch.
Ja, also bei Handstand ist es nämlich schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut, dass Sie mich das mit dem Kopfstand gefragt haben. Das kann ich nämlich wirklich.
Und wie lange haben Sie dafür gebraucht? Ohne Wand oder freistehend?
Ja, freistehend. Also da habe ich schon gebraucht. Das ist eine Überwindung, ehrlich gesagt. Das geht dann innerhalb von einer Sekunde, wenn man es mal sich überwindet. Aber ich habe schon insgesamt, bis ich das mal wirklich, ja, so konnte, ohne Angst, habe ich schon ein paar Jahre gebraucht.
Mhm. Okay.
2 Jahre, 3 Jahre.
Mit Akkuschrauber, mit Yogamatte, kopfstehend, ein Sommer in Griechenland und im Kino läuft Sonnenplätze. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit der Schauspielerin Juliane Köhler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Danke,
danke
für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.